Ich lese aus Gottes Wort den Text für die Predigt. Der steht im Johannes Kapitel 15, Verse 26 bis Kapitel 16, Vers 15. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir.
Guten Morgen. Ich stelle mich kurz vor. Ich heiße Toni, habe hier 3 Jahre mitarbeiten dürfen. Deswegen kennen mich manche noch. Ich kenne immer weniger von euch. Hätte mir jetzt eigentlich so eine Vorstellungsrunde gewünscht für uns alle, aber dafür ist die Zeit zu kurz. Genau. Und ich bin aus Magdeburg angereist, da gründe ich gerade Gemeinde und ich freue mich so, dass wir irgendwie gemeinsam in Ostdeutschland unterwegs sind und ich fühle mich immer noch sehr verbunden mit euch und freue mich hier zu sein. Wir starten gerade in eine neue Predigtreihe, ich sage wir als mittendrin, ich fühle mich noch so zugehörig. Und das ist eine Predigtreihe, die jetzt auf Ostern hingeht, mit Blick auf Ostern. Und ich glaube, viele von uns haben keine kirchliche Prägung. Viele von uns haben vielleicht eine freikirchliche Prägung. Und was uns verbindet, ist, dass wir mit dem Kirchenjahr meistens nicht vertraut sind. Also Weihnachten, Ostern und Pfingsten, das kriegen wir vielleicht noch hin. Aber ab da wird es schwierig. Letzten Sonntag hat mir ein Freund eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und er hat gesagt, ich hoffe, du kannst dich an Okkuli freuen. Und ich so, was in aller Welt bitte ist Okkuli? Ja, Okkuli ist das lateinische Wort für Augen. Und es ist nicht der verkaufsoffene Sonntag für Optiker, sondern Okkuli ist der 3. Sonntag in der Fastenzeit. Und er ist benannt nach einem Vers aus Psalm 25, wo steht, meine Augen, also meine Okkuli, sind ständig auf Gott gerichtet. Sehr speziell muss man nicht wissen, aber ich finde, das trifft den Sinn des Kirchenjahres ganz gut. Denn das Kirchenjahr soll uns eigentlich helfen, dass wir nicht die ganze Zeit so in unserem Alltag gefangen sind und mit unseren Aufgaben und Herausforderungen beschäftigt sind, dass wir über nichts mehr anderes nachdenken. Das Kirchenjahr soll uns helfen, über Höheres und Größeres nachzudenken, nämlich über den Gott, der hinter allem steht und das, was er für uns getan hat. Und wir befinden uns jetzt gerade in der Fastenzeit im Kirchenjahr. Und die beginnt mit Aschermittwoch, das war am 6. März dieses Jahr. Und die ist 40 Werktage lang, weil Jesus zu Beginn seines Dienstes 40 Tage gefastet hat. Und die Fastenzeit wird auch die Passionszeit genannt. Das ist gleichbedeutend. Passion bedeutet Leiden, das ist lateinisch. Und das kann man sich sehr gut merken über den Film Die Passion Christi von Mel Gibson. Da geht es nämlich um das Leiden von Jesus. In der Passionszeit denken Christen also an den Leidensweg von Jesus. Und dieser Leidensweg endet mit dem Tod von Jesus, den wir an Karfreitag feiern, und dann mit der Auferstehung von Jesus, die wir an Ostersonntag feiern. Und diese Predigtreihe zur Passionszeit heißt Spuren suchen, Jesus Sieg entdecken. Und wir werden diese Spuren suchen im Johannesevangelium. Das ist die vierte Biografie von Jesus im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel. Und ich habe gehört, dass die Spurensuche auch in der Stadt stattfinden wird, auf verschiedenen Stationen. Das müsst ihr aber rausfinden, weil ich keine Ahnung dazu habe. Wir haben eben den Text aus Johannes gehört und es ist eigentlich ein Auszug aus einer Predigt, die Jesus gehalten hat, eigentlich seine letzte Predigt vor seinem Tod. Und er hat die vor seinen Jüngern gehalten, das war eine Rede für sie, ein bisschen Unterhaltung, aber mehr Monolog. Und seine Jünger wussten zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, was auf Jesus zukommt und nicht, was auf sie zukommt. Kreuz, Kreuzigung, Auferstehung, das war alles völlig neu, hat es nie vorher gegeben, war ihnen überhaupt nicht klar, dass es kommt. Und Jesus möchte sie jetzt auf diese Passionszeit vorbereiten. Nicht nur auf seine Passionszeit, seine eigene Leidenszeit, sondern auch auf ihre Passionszeit, auf ihre Leidenszeit. Und er macht das mit einer sehr harten Ansage. Er sagt, dass die Jünger aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Da muss man sich ein bisschen hineinversetzen, was das für einen Juden aus der Zeit bedeutet hat. Für Juden hat das bedeutet, eigentlich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Da, wo man als Kind aufgewachsen ist, wo man seine Freunde hatte, wo man seine Familie hatte. Da, wo man viel über Gott gelernt hat. Da, wo man jedes Jahr ganz viele Feste gemeinsam als Gemeinschaft gefeiert hat. Ausschluss aus der Synagoge bedeutete, das alles irgendwie zu verlieren, einen Bruch in der Biografie zu haben. Und dann setzt Jesus noch einen drauf und sagt, manche von euch werden nicht nur so einen sozialen Tod erleben, sondern manche von euch werden sogar physisch hingerichtet werden, werden einen Märtyrertod sterben. Und Jesus spricht hier sogar von religiös motivierter Gewalt, weil er sagt, die Leute, die euch umbringen werden, die werden denken, dass sie Gott damit sogar einen Gefallen tun. Mord als Dienst für Gott. Das hat es zu allen Zeiten gegeben, gibt es heute noch. Und Jesus sagt ganz klar, was er davon denkt. Er sagt, diese Leute, die sowas machen, die kennen weder Gott noch mich. Jesus kritisiert hier ganz klar religiös motivierte Gewalt. Und er sagt nicht das, was manche sogenannte neue Atheisten heute sagen. Die sagen, okay, das Problem in der Welt ist Religion oder Glaube an Gott. Und wenn das weg wäre, dann hätten wir auch keine Kriege und Gewalt mehr. Ist leider falsch, denn auch in vielen atheistischen Gesellschaften hat es furchtbare Gewalttaten gegeben. Jesus sagt, das Problem ist nicht, dass die Menschen an Gott glauben, sondern dass sie Gott nicht wirklich kennen. Dass sie nicht wirklich wissen, wie Gott ist und wie er selbst ist. Jesus sagt, wer Gott und Jesus wirklich kennt, der wird Menschen lieben, der wird sogar seine Feinde lieben. Gott und Jesus persönlich und tief zu kennen, hat Auswirkungen in unserem Leben. Und man kann dann, und das macht Jesus hier, den Umkehrschluss ziehen, dass wenn man Dinge sieht, die nicht zu Gott passen, und Leute so handeln, als ob sie Dinge tun, die nicht zu Jesus passen, dass sie dann Gott eigentlich nicht wirklich kennen, egal was sie behaupten. Gewalt gegen Christen ist heute ein Riesenthema und ein weltweites Phänomen. Jesus hat das sehr korrekt vorhergesagt. Die Organisation Open Doors schätzt, dass heute ca. 200 Millionen Christen weltweit von Verfolgung betroffen sind. Und wir sehen gerade ganz aktuell, auch in diesem Jahr 2019, Trends, wie sich das verstärkt. Das passiert zum einen durch zunehmende staatliche Kontrolle, wo Staaten über die Gesetze Christen Freiheiten wegnehmen, bis hin zu Inhaftierungen, Rechte wegnehmen. Das passiert ganz stark in China im Moment, aber auch in anderen Ländern. Dann haben wir ein Zunehmen von Nationalismus weltweit. Und es gibt sehr extreme Formen von Nationalismus, wo die Minderheit, die Christen, die in der Minderheit sind, quasi als was Fremdes, als was Ausländisches abgewertet werden und dadurch auch Gewalt gegen sie gerechtfertigt wird. Das passiert sehr stark gerade in Indien und in Nepal und vielen anderen Ländern. Und dann haben wir noch einen dritten Trend, nämlich zunehmenden Terror durch extremistischen Islam, und zwar in Afrika, in der Südsahara, wo die Gewalt gegen Christen immer mehr zunimmt. Und ich finde, das wird ein bisschen unterbelichtet in unseren Medien. Das sind alles Dinge, die Jesus vorausgesagt hat. Das heißt, dieser Text ist sehr, sehr aktuell. Jesus sagt hier was sehr, sehr Krasses. Er sagt zu seinen Jüngern: Ihr werdet sehen, wie ich leide vor Ostern, wie ich sterbe. Und wer mir nachfolgt, wird auch leiden müssen, wird auch Ablehnung erfahren und manche werden sogar sterben müssen. Jesus hat oft gesagt zu Menschen: Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das heißt, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann wirst du deine persönliche Passion in deinem Leben haben, deine persönliche Leidenszeit. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Leiden von Jesus und unserem Leiden. Das Leiden von Jesus war stellvertretend für uns. Wir können auf diese Art nicht für andere leiden. Aber unser Leiden ist ein Leiden mit Jesus und um seinetwillen, wenn wir uns mit ihm identifizieren. Und das bedeutet, und ich glaube, dass ich das wahrscheinlich am allermeisten hören muss: Du kannst nicht Jesus nachfolgen und von allen gemocht werden. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und bei allen beliebt sein. Jesus nachfolgen wird an manchen Punkten immer bedeuten, dass man unpopulär ist, dass man belächelt wird, dass man abgelehnt wird. Und die Frage ist: Bist du dazu bereit? Jesus erzählt das ganz offen seinen Jüngern. Das sind keine guten Aussichten, die sie erwarten. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt: Und übrigens, ich werde auch nicht mehr da sein. Und dann fragt man sich so: Was macht Jesus hier eigentlich? Ist das überhaupt noch ein guter Deal, ihm nachzufolgen, unter diesen Bedingungen? Ich habe einen Mitbewohner, der ist Rettungssanitäter und er muss in seinem Job sehr viel laufen, zu Fuß, und er beschwert sich sehr oft darüber, weil ihm das nicht so viel Spaß macht, weite Wege zu gehen. Sein bester Freund hat sich fest vorgenommen, diesen Sommer in Schweden einen Wanderurlaub zu machen. Und sein Freund möchte ihn dabei haben. Und mein Mitbewohner hat erst gesagt: Ja klar, in Schweden ein bisschen laufen gehen, durch die Stadt, super, habe ich richtig Bock drauf, vielleicht lerne ich auch eine hübsche Schwedin kennen, habe ich gar nichts dagegen. Mit der Zeit hat mein Mitbewohner dann so mehr Fragen gestellt, was sich sein Freund eigentlich unter diesem Schwedenurlaub genau vorstellt. Fragen wie: Wie lange werden wir da eigentlich laufen? Ja, so 30 bis 40 Kilometer am Tag. Und wo übernachten wir denn da? Ja, wir werden in Zelten übernachten, die tragen wir auch immer mit uns. Und dann fragt er: Können wir auch unterwegs irgendwie einkaufen gehen? Nee, das ist im Nationalpark, da gibt es keine Supermärkte. Das Essen für 2 Wochen müssen wir alles komplett mit uns nehmen. Wir werden aus der Dose essen. Und wie ist es denn mit den Klos? Naja, es ist im Wald, gibt es Blätter, gibt es Flüsse. Ja. Und dann hat sein Freund ihm vorgerechnet, wie viel er dafür ausgeben muss, die richtige Ausrüstung mitzunehmen nach Schweden. Nämlich 1.400 Euro muss er da investieren. In diesem Gespräch hat mein Mitbewohner irgendwann realisiert, dass er mehr zahlen müsste, als er hat, dass das Essen schlechter sein wird als jetzt, wo er schon Diät macht, dass er schlecht schlafen wird und dass es weniger Hygiene geben wird und dass das irgendwie kein guter Deal ist. Dass er für das gleiche Geld irgendwo am Strand mit All-Inclusive-Urlaub chillen könnte. Ich habe ihm geraten, um der Freundschaft willen, diesen Urlaub nicht gemeinsam zu machen. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Aber das ist so eine Frage: Ist das ein guter Deal? Und ich glaube, das haben sich die Jünger hier auch gefragt, wo Jesus sagt: Hey, das wird nicht leicht. Euch erwarten richtig harte Sachen. und ich werde noch nicht mal dabei sein. Und Jesus antwortet darauf und er sagt, hey, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn wenn ich gehe, dann kann der Heilige Geist kommen. Das heißt, Jesus sagt, der Heilige Geist ist etwas so Wertvolles, dass er alle Nachteile mehr als aufwiegt. Der Heilige Geist ist die Verstärkung im Leben, die wir brauchen. Und deswegen möchte ich mit euch heute anschauen, wer der Heilige Geist ist und was er gemacht hat aus diesem Text heraus. Wer ist der Heilige Geist? Das sehen wir in den ersten Versen 26 und 27 und dann auch 13 bis 15. Der Heilige Geist bekommt in diesem Text zwei Namen. Der erste Name, der ist im Griechischen Paraklet. Der wird, wenn man verschiedene Übersetzungen vergleicht, unterschiedlich übersetzt. Manche sagen Helfer, das war in der Übersetzung, die wir gehört haben. Manche sagen Beistand, manche sagen Fürsprecher, manche übersetzen Ermutiger oder Tröster. Und mir gefällt sehr gut die Übersetzung Unterstützer. Und wir sehen, dass hier schon was rüberkommt von wer der Heilige Geist ist. Er ist eine Person, die mit guten Absichten uns zur Seite steht. Das heißt, der Heilige Geist ist jemand, der uns emotional berührt. Der wirkt auf unserer Herzensebene, wenn wir Trost brauchen, wenn wir Ermutigung brauchen. Oh, cool, ich liebe Leute, die in die erste Reihe gehen, finde ich absolut klasse. Der zweite Name, den der Geist hier bekommt, ist Geist der Wahrheit. Das heißt, wir erleben hier oder wir merken hier, dass der Heilige Geist eine Person ist, die Erkenntnis vermittelt. Das heißt, er hilft uns zu verstehen und er wirkt auf der Kopfebene, ja, auf Herzensebene und auf Kopfebene, emotional und kognitiv. Ups. Christen bekennen die sogenannte Dreieinigkeit. Das heißt, sie sagen, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit zusammen mit Vater und Sohn. Vater, Sohn und Heiliger Geist ergeben zusammen den dreieinigen Gott. Ich war gestern bei einem Band-Contest, wo ich mit einer Band angetreten bin und wir sind weitergekommen, sehr, sehr cool. Und es gab am Anschluss ein Gespräch mit der Jury und die hat jeder Band quasi Feedback gegeben. Und ich fand das super interessant, weil viel von dem Feedback, was die Jury uns als Band gegeben hat, sich darum gedreht hat, wie wir innerhalb der Band auf der Bühne zusammenwirken und interagieren. Und die haben sehr viel dazu gesagt, zu Momenten, wo man sich angeguckt hat oder wo man aufeinander eingegangen ist und wie wir angeordnet waren. Und ihnen war das wichtig, weil sie gesagt haben, wie unsere Beziehungen sind und wie wir zueinander stehen und wie wir interagieren, sagt etwas aus über uns als Band. Es sagt etwas über unsere Beziehungen aus und wie wir geschlossen auftreten und wie wir wirken auf das Publikum. Mindestens genauso wichtig wie die Musik. Und ich glaube, dass das... Es ist ein sehr, sehr schwaches Bild, aber vielleicht doch ein bisschen auch hilft, warum es sich lohnt, über die Dreieinigkeit nachzudenken. Weil in der Dreieinigkeit sehen wir ein Beziehungsgeflecht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und je nachdem, wie die miteinander interagieren und zusammenwirken, können wir sehr viel über Gott lernen und wie er ist in seinem Wesen. So wie man aus dem Beobachten unserer Band sehen konnte, wie wir als Band sind. Und die Leute haben gemerkt, wow, wir spielen viel zusammen, wir sind Freunde, wir verstehen uns. Und in der Bibel gibt es sehr viele Aussagen zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist, ganz besonders im Johannesevangelium. Und wenn ihr motiviert seid, ja, könnt ihr das selber so ein bisschen studieren, indem ihr mal aufmalt auf ein Blatt Papier, Vater und ein Kreis drum, Sohn, Kreis drum, Heiliger Geist, ein Kreis drum. Und wenn ihr es vervollständigen wollt, könnt ihr noch Jünger und die Welt dazu machen. Und dann lest ihr mal durch Johannes Kapitel 13 bis 17, das ist Jesus lange Predigt. Und dann achtet ihr immer drauf, wenn ein Verb vorkommt, was irgendwie mit dem Heiligen Geist oder dem Vater oder dem Sohn zu tun hat. Und dann macht ihr einen Pfeil, ob es jetzt zwischen Vater und Heiliger Geist ist oder Vater und Sohn oder wie es gerade ist und schreibt das Verb auf diesen Pfeil. Und dann bekommt ihr am Ende so eine Grafik, wo ihr diese Beziehungen, die ablaufen, sehen könnt. Ich habe das gemacht in der Vorbereitung für diese Predigt, nur für unseren Bibeltext und fand das sehr, sehr spannend. Da kommt dann sowas raus wie, der Vater sendet den Sohn in die Welt und der Sohn, das ist Jesus, der geht jetzt zurück zum Vater und sendet vom Vater den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird vom Sohn gesendet, aber er geht vom Vater aus. Ein ganz kompliziertes Geflecht. Und was man daran sieht, und das ist schön, wenn man das aufgemalt hat, ist, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwie gemeinsam vorgehen. Die machen alles gemeinsam. Es gibt keiner, der irgendwie sagt, hey, ich mache mein eigenes Ding, ich habe eine Idee, sondern die sind immer zusammen unterwegs. Man sieht auch sehr schön, wie die sich ergänzen. Der Sohn macht Dinge, die der Heilige Geist nicht macht und umgekehrt. Deswegen ist erst Jesus als Mensch in die Welt gekommen, hat seine spezielle Aufgabe erledigt, die nur er machen konnte. Und als er die erledigt hat, geht er zurück zum Vater und dann kommt der Heilige Geist ins Spiel und macht die Aufgabe, die speziell er erledigen kann. Jeder in seinen Stärken und zusammen ist es eine Ergänzung. Und wir sehen, dass alle Personen zusammen eine unglaubliche Liebe zur Welt haben. Die bleiben nicht unter sich, obwohl sie ganz glücklich so wären, sondern es drängt sie und treibt sie raus in die Welt, raus zu den Menschen. Und zwar alle drei Personen der Dreieinigkeit gemeinsam. Was wir auch sehen ist, dass der Heilige Geist Dinge verkündet an uns, die er empfängt vom Sohn, von Jesus. Und Jesus sagt am Ende unseres Textes, dass alles, was dem Vater gehört, ihm gehört. Das heißt, das, was dem Vater gehört, gehört auch dem Sohn. Und das empfängt der Heilige Geist und das gibt er an uns weiter. Und da sehen wir, dass der Vater und der Sohn, der Heilige Geist, alles miteinander teilen. Die sind eine Gemeinschaft, wo keiner etwas für sich behält, sondern alles teilen sie gemeinsam. Und sie geben es alle weiter. Das heißt, der Geist ist eng mit dem Vater und dem Sohn verwoben. Und wenn man anfängt, über diese Dinge nachzudenken und noch mehr Bibelstellen dazu nimmt, dann kommt man irgendwann raus bei der Dreieinigkeit. Warum ist das wichtig? Naja, wer von euch findet zwischenmenschliche Beziehungen unwichtig? Irgendjemand? Ja, zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn man gefrustet ist, kann man zu so einer Einstellung kommen und sagt, ach, Menschen nerven brauche ich nicht. Aber unser Leben ohne zwischenmenschliche Beziehungen können wir uns gar nicht vorstellen. Gott ist ein Wesen aus Beziehungen. Und er ist die perfekte Beziehung, aus der alle anderen Beziehungen entstanden sind, inklusive unsere Beziehungen. Das heißt, wenn wir hier hinschauen, wie die Beziehungen in Gott sind, dann können wir sehen und lernen für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist das, was wir in Johannes sehen können. Deswegen lohnt sich das, da mal hinzuschauen. Also das war jetzt, um ein bisschen besseres Verständnis davon zu bekommen, wer der Heilige Geist ist und wie er eingebunden ist mit Vater und Sohn zusammen. Jetzt wollen wir ein bisschen anschauen, was der eigentlich macht. Was ist sein Dienst in der Welt? Eine Aufgabe des Heiligen Geistes, die steht in den Versen 8 bis 11, ist, dass er überführt, also er zeigt Dinge auf, er weist Dinge nach. Hier wird der Heilige Geist eigentlich als ein Staatsanwalt beschrieben. Jemand, der eine Anklage macht und der Beweise zusammenträgt, um eine Schuld nachzuweisen. Der Heilige Geist ist jemand, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Es ist unglaublich, wie wir Menschen Dinge verdrängen können und uns rechtfertigen können. Wir sind da super kreativ. Es gibt ein ganz extremes Beispiel, das vielleicht manche von euch kennen, und zwar gab es den Fall Adolf Eichmann, der zur Nazi-Zeit in dem bürokratischen Apparat drin war. Und der hat nicht direkt im KZ gearbeitet, nicht direkt irgendjemand umgebracht, aber er saß quasi am Schreibtisch und hat dort am Schreibtisch Arbeit gemacht für die ganze Bürokratie und die ganzen Organisationsabläufe hinter den KZs. Und der kam dann in Israel nach dem Krieg, ich glaube in den 60er Jahren, vor Gericht. Das waren ganz dramatische Szenen, das war ein öffentlicher Prozess. Die ganzen Zeugen wurden reingebracht, die sind in Tränen ausgebrochen, das war hochemotional. Und er saß in dieser Kabine und hat keine Miene gezuckt und hat keine Emotion gezeigt. Und er hat super rational begründet, warum er nicht schuldig war, warum er nur seinen Job getan hat, nur einen Schreibtischjob. Und man sieht das und denkt, wie kann das sein? Das ist ein sehr extremer Fall, aber wir Menschen haben alle die Fähigkeit, Dinge zu beschönigen, Dinge zu verdrängen, Dinge zu rechtfertigen. Der Heilige Geist ist derjenige, der diese Verdrängungsmechanismen und unsere Rechtfertigungsmechanismen zerstört. Er konfrontiert uns mit unserem wahren Selbst. Und das ist gemeint mit, er überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das Schöne ist, dass er das sehr diskret macht. Stellt euch mal vor, der Heilige Geist würde deine Fehler, die er in dir sieht, die du vielleicht noch nicht mal selber siehst, immer schön in dein Facebook-Profil posten. Oder groß an den Himmel schreiben oder was er noch so alles machen könnte. Ja? Furchtbarer Gedanke, aber so arbeitet der Heilige Geist nicht, sondern wenn er das macht, dann macht er das immer sehr persönlich, sehr direkt und sehr diskret. Und das zeigt uns, dass die Absicht, die er verfolgt, eine liebevolle Absicht ist und nicht eine Absicht, uns fertig zu machen oder bloßzustellen. Die Motivation ist Liebe. Er möchte uns helfen, die Wahrheit zu sehen, uns zu sehen, so wie wir sind. Jetzt ist es so, dass der Heilige Geist unglaublich viele Sünden in unserem Leben aufdecken kann und aufdeckt und aufdecken wird. Hier in diesem Text ist interessanterweise eine genannt. Und das ist nämlich die allergrößte. Hier wird gesagt, die Sünde, die darin besteht, dass wir nicht an Jesus glauben, dass wir Jesus ablehnen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, um überhaupt die Bibel und den christlichen Glauben zu verstehen. Es gibt viele, viele Sünden und wir haben wahrscheinlich alle irgendwelche Dinge im Kopf, ob es Banales ist wie Schokolade essen oder die krassen Sachen, wie jemand umzubringen und alles dazwischen. Aber die Bibel sagt, im Kern ist die schlimmste Sünde und das, was Sünde eigentlich ausmacht, dass wir eine Person ablehnen und missachten. Das heißt, es geht Gott gar nicht so sehr drum, ob du hier eine Regel gebrochen hast oder da eine Regel, sondern ihm geht es letztendlich drum, bin ich dir etwas wert? Was machst du mit mir? Was machst du mit meinem Sohn, den ich in die Welt geschickt habe? Ignorierst du den? Ist er dir egal? Oder sagst du, hey, ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte ihn lieben lernen. Und das ist eigentlich der Kern der Sünde, ist ein Beziehungsabbruch. Ist ein Missachten einer wunderbaren, wertvollen Person, die unser Bestes möchte. Der Heilige Geist, der macht uns das bewusst. Und durch die Geschichte haben sehr, sehr viele Menschen erlebt, wie das passiert ist. Ich möchte einfach nur ein Beispiel nennen. John Newton ist derjenige, der die Hymne Amazing Grace geschrieben hat. Er war ein Sklavenhändler. Er hat Sklaven von Afrika nach Amerika verschifft. Er hat unglaublich viel Leid auf unglaublich viele Menschen gebracht. Er hat in seinem Leben einen Punkt erlebt, wo der Heilige Geist ihn davon überführt hat, wo der Heilige Geist ihm gezeigt hat, was für ein schrecklicher Mensch er ist, was für eine Schuld er auf sich geladen hat. Und als er sich das eingestanden hat und sich darauf eingelassen hat, das war der Anfang seiner Transformation. Sein Leben hat sich radikal verändert, radikal auf den Kopf gestellt. Er wurde von einem Sklavenhändler zu einem Pastor und einem super, super guten Seelsorger, der vielen Menschen geholfen hat. Das ist das, wo der Heilige Geist uns hinführen will. Der Beginn einer Reise hin zu einem neuen Menschen, der damit beginnt, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind. Wenn das bei vielen Menschen an einem Ort auf einmal passiert, und das ist in der Geschichte oft passiert, das sind die sogenannten Erweckungsbewegungen, dann verändern sich sogar ganze Gesellschaften. Und das ist super spannend, das zu sehen und zu erleben, wenn Gott sowas macht. Ich ganz persönlich habe mich gefragt, in der Vorbereitung auf diese Predigt, wo denn der Heilige Geist gerade mich überführt von Dingen in meinem Leben. Und mir ist aufgefallen, dass eine Sache, die in meinem Leben, glaube ich, schlimmer geworden ist, Zuverlässigkeit ist. Dass ich Dinge verspreche und Leuten sagen, hey, ich werde das und das machen, ich werde bis dann das und das machen. Und dass ich das nicht einhalte. Und das ist mir richtig unangenehm geworden in meinem Leben, durch Freunde, die mir das auch gespiegelt haben, wo ich gemerkt habe, da ist der Heilige Geist in mir dran und zeigt mir Sachen, die er ändern möchte. Warum? Weil Gott ein Gott ist, der immer sein Wort hält, auf den man sich verlassen kann. Und ich möchte Gott ähnlicher werden. Ich möchte auch so eine Person werden, auf die man sich verlassen kann. Und da ist der Heilige Geist am Wirken. Die gute Nachricht ist, dass hier wieder das Zusammenspiel von Heiliger Geist und Sohn und Vater die Schönheit der guten Nachricht hervorbringt. Warum? Der Heilige Geist ist dieser Staatsanwalt, dieser Ankläger, der Dinge in unserem Leben aufdeckt, die unschön sind. Aber er macht das, damit wir mit diesen Dingen zu Jesus gehen. Und Jesus ist derjenige, der unsere Schuld vergibt und uns wegnimmt. Und er wird dann zu unserem Anwalt, der uns verteidigt vor Gericht. Und so können wir mit dem Anwalt Jesus an unserer Seite vor Gott, den Vater, den Richter treten, der uns nicht mehr verurteilen kann und uns deswegen freispricht. Und so wirkt der Heilige Geist mit dem Sohn, mit dem Vater zusammen und am Ende sind wir freigesprochen. Eine weitere Sache, die der Heilige Geist macht, ist, dass er uns in die Wahrheit führt. Und ich habe eine sehr schöne Übersetzung gefunden von Roland Werner, das Buch, wo er das übersetzt: Der Heilige Geist nimmt uns an die Hand und führt uns in die Wahrheit. Und ich muss bei diesem Bild an meine Nachbarn denken. Die haben zwei total süße Kids und die Johanna ist die Kleine, ein ganz süßes Mädel und die ist super klein und die hat angefangen, die Treppen in unserem Treppenhaus hochzugehen. Und eine Treppenstufe ist vielleicht so ein Drittel ihrer Körpergröße und die muss da so richtig hoch, ne? Und die geht einen Schritt nach dem anderen und die Mama nimmt sie einmal an die Hand und es ist sehr langsam, aber sie geht Schritt für Schritt mit ihrer Tochter die Treppen hoch. Und das ist so ein süßes Bild und so ein schönes Bild. Und das ist das Bild des Heiligen Geistes, der uns an die Hand nimmt und Schritt für Schritt die Treppe hochführt. Die Treppe ist in dem Bild dann die Wahrheit, wo wir Stück für Stück in unserem Leben mehr dazulernen über Gott. Warum ist Wahrheit überhaupt wichtig? Wahrheit ist das, was trägt. Ist das, was Bestand hat im Leben. Lügengebäude stürzen irgendwann ein. Irrtümer richten Schaden an. Nur auf Wahrheit kann man beständige Sachen aufbauen. Und das ist gerade für Beziehungen sehr wichtig. Wenn ich eine Beziehung zu jemandem habe und ich habe ein komplett falsches Bild von dieser Person, dann stürzt es irgendwann ein und dann beeinflusst das die Beziehung negativ. Erst wenn ich weiß, wer da wirklich ist und dann zu dieser Person, wie sie wirklich ist, ein Ja finde, dann kann eine Beziehung aufblühen und gelingen. Und der Heilige Geist möchte uns in so eine Beziehung mit Gott führen, die auf Wahrheit gebaut ist, die Bestand hat, die aufblühen kann. Und deswegen nimmt er uns an die Hand. Das Letzte, was der Heilige Geist macht, und das ist das Ziel seiner ganzen Arbeit, das sehen wir in Vers 14, er macht Jesus herrlich. Er macht die Herrlichkeit von Jesus sichtbar. Er ist jemand, der Jesus ehren will, der Jesus groß machen will. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr verliebt seid oder ihr kennt andere Menschen, die verliebt sind und die reden die ganze Zeit von ihrem Angebeteten oder ihrer Angebeteten. Vielleicht nervt es sogar. Aber die sind so begeistert und die reden nur positiv und die reden die ganze Zeit darüber. Und ein bisschen so ist der Heilige Geist. Der ist absolut begeistert von Jesus. Der liebt Jesus total. Aufrichtig, von ganzem Herzen. Das ist völlig natürlich. Und deswegen liebt er es, wenn positiv über Jesus geredet wird, wenn Jesus groß rauskommt, wenn Menschen anfangen, Jesus zu lieben. Das liebt der Heilige Geist und das fördert er und das ist sein Ziel in allem, was er macht. Und hier sehen wir wieder, wie der Heilige Geist mit dem Sohn und auch dem Vater zusammenspielt, wie die an einem Strang ziehen. Der Heilige Geist setzt sich dafür ein, dass alle Menschen die Größe und die Würde und die Schönheit von Jesus sehen. Und damit das passiert, möchte er uns in Kontakt mit Jesus bringen. Und ich habe ein Zitat, das auch im Programmheft abgedruckt ist, ich möchte es gerade lesen, was das sehr schön ausdrückt. Da schreibt J.I. Packer, ist ein britischer Theologe, der Heilige Geist, könnten wir sagen, ist der Verkuppler, der himmlische Heiratsvermittler, dessen Rolle es ist, uns und Christus zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass wir zusammenbleiben. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Er möchte unsere Hand nehmen und in die Hand von Jesus tun und uns zusammenbringen. Ich glaube, dass das, was wir am dringendsten brauchen, der Heilige Geist ist. Dass wir das persönlich brauchen, dass wir das als Kirche brauchen, dass wir das als Stadt brauchen, dass wir das als Land brauchen, dass wir das als ganze Welt brauchen. Wir brauchen den Beistand, den Trost, die Unterstützung des Heiligen Geistes. Wir brauchen seine Kraft, wenn uns Leid trifft und das Leben hart ist und uns vielleicht Menschen ablehnen. Wir brauchen es, dass er in unserem Leben Dinge aufdeckt, die wir nicht sehen. Dass er uns Schritt für Schritt tiefer in die Wahrheit führt. Dass er seinen Dienst in uns tut, Jesus groß zu machen. Jesus hat immer wieder in diesem Text gesagt, wenn der Unterstützer, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er das und das machen. Wenn er kommt, dann wird das und das passieren. Weil als Jesus das gesagt hat, war er noch nicht da. Das war noch vor Pfingsten. Wir leben nach Pfingsten. Für uns ist keine Frage mehr, ob er kommt oder ob das was Zukünftiges ist. Für uns ist die einzige Frage, ob wir den Heiligen Geist wollen. Ob wir ihm Raum geben wollen in unserem Leben. Ob wir das zulassen wollen, was er in uns tun möchte. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt genau darum beten und ihn einladen, dass er das tut. Für uns alle, für unsere Stadt. Vater, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist ausgesandt hast, dass Jesus, du ihn uns geschickt hast und dass wir in einer Zeit leben, wo wir selber ganz persönlich erleben dürfen, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du hier bei mittendrin in der Kirche dich entfalten kannst, dass du hier Jesus groß machst, dass du tröstest, wo Trost notwendig ist, dass du Erkenntnis schenkst, wo Erkenntnis nötig ist. Dass wir gemeinsam erleben können, was für tolle Dinge du tust, dass wir erleben dürfen, wie du eine Stadt veränderst, wie du ein Land veränderst. Ich bitte dich, Vater, dass du deinen Heiligen Geist neu sendest, neu ausgießt über uns und dass wir eine Kirche werden, die voll der Kraft des Heiligen Geistes ist, die das Leben des Heiligen Geistes in sich trägt, ganz natürlich, ganz lebendig und die eine Kirche ist, in der Jesus ganz groß rauskommt. Amen.